Welche Nummer haben wir?
36.
Liebe Hörer, Doppelpunkt innen, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Experience Tirol, der Podcast. In gewohnter Manier begrüßen euch der Mann, der im Polunder selbst gut ausschaut.
Danke, Peter.
Und mein Name ist Felix. Ja, wir zwei sind die beiden, die sich alle zwei Wochen gegenseitig eine Geschichte aus, von oder über Tirol erzählen, immer abwechselnd und immer so, dass nur der Erzählende weiß, worum es gehen wird und damit alle überrascht.
Was hast du gegen meinen Polunder?
Wie gesagt, du schaust selbst im Polunder gut aus.
Danke.
Genau. Es ist bei uns immer so, dass diese Geschichte das Herzstück des Podcasts ist und dass derjenige, der die Geschichte erzählt, die Ehre hat, eingangs dem Gegenüber, das bin heute ich, eine Frage zu stellen. Warum tun wir das? Weil es so einleitendes Geplänkeln gibt. Das brauchen wir, um uns warm zu sprechen. Da wir nämlich nicht schneiden können, wird der Podcast in einer Wurst aufgenommen. Und damit wir uns warm sprechen für die Hauptgeschichte, darfst du mir eine Frage stellen.
Ja. Felix hat sich in den letzten Wochen ja schon so ein bisschen, eingegroovt, dass wir retrospektiv über unsere letzten Tage so ein bisschen geratscht haben, was so passiert ist. Und auch in den letzten 14 Tagen seit dem letzten Podcast waren wir ja wieder recht fleißig am Weg, oder? Kannst du dich erinnern an ein paar Stationen?
Man, nicht wirklich, aber du hast sicher was im Kopf, worauf du hinaus willst. Du hast immer so Suggestivfragen, die du versteckst hinter allgemeinen Floskeln. Wie geht es dir?
Das ist mir gleich.
Journalistisch übrigens spannend.
Ganz egal. Mir geht es eher darum, dass für mich da ein paar ganz nette Erlebnisse dabei waren.
An was denkst du denn?
Ja, zum Beispiel an unseren Ausflug nach Seefeld.
Darüber dürfen wir erst in der Seefeld-Folge sprechen.
Echt?
Ja, das ist so ausgemacht.
Das ist jetzt blöd. Vielleicht an unsere Begegnung im Landhaus.
Aber da du es schon verraten hast, wir wurden eingeladen von einer Region in Tirol, die wir jetzt nicht namentlich erwähnen, um dort auf Recherchereise zu gehen. Da wird auch ein kleiner Film darüber gedreht, also ein Teaser-Video, und dann gibt es ein paar Folgen dazu im Podcast. Warum machen wir das? Weil wir Bock drauf haben, dass wir spannende Geschichten erleben, und da ist natürlich eingeladen zu werden immer was Tolles. Das Ganze ist unentgeltlich, nur zur Info. Wir werden darüber aber in der Spezialfolge dann mehr berichten.
Aber da kann ich mir gar nicht reden über diese Persönlichkeiten, die wir da getroffen haben.
Doch, dann in der Seefeld-Folge.
Also, okay. Ja. Dann werden wir das jetzt mal so aufreißen. Das waren total lässige Personen und diese Geschichte wird zu einem späteren Zeitpunkt folgen.
Genau.
Ich habe aber noch gesagt, wir waren im Landhaus, dürfen wir das auch nicht sagen.
Auch darüber ist leider super. Stillschweigen vereinbart. Also du musst leider andere Fragen überlegen.
Das ist jetzt total blöd, weil das war ja auch total super, oder? Bist du schon mal in einem Bunker im Landhaus gewesen?
Bunker war es ja de facto nicht, aber es war einfach ein sehr enger Raum.
Aber es war cool. Es war cool und
total, ehemaliger Raucherbereich, glaube ich, vom Landhaus.
Aber in der Zwischenzeit die Einsatzzentrale oder so?
Es war mal die Corona-Einsatzzentrale und ist extra dafür mit Medientechnik ausgestattet worden. Ist heute ein Multifunktionsraum.
Mhm. Na, ist cool. Über den Inhalt, wie gesagt, sprechen wir später. Aber es hat noch viele andere Begegnungen gegeben, oder? Was war? Lumagica-Eröffnung warst du?
Genau, das war total super. Wir haben ja mit Lumagica eine Kooperation, also nicht der Podcast, sondern Experience Tirol, die immersive Show, weil wir ja beide mit Licht arbeiten und gerne rund um die Weihnachtsfeiertage Menschen begrüßen, haben wir so einen Deal, dass wenn man heute ein Ticket kauft bei Lumagica, bekommt man bei uns 20% Rabatt, vice versa. Und im Zuge dessen waren wir auch eingeladen zur Eröffnung oder Pre-Opening, hieß das Ganze ja. War ganz nett, da war gefühlt die ganze, nennen wir es mal, Tourismus High Society von Innsbruck und Umgebung versammelt. Also alle bekannten Gesichter, die oft aus den TT und Krone A dabei Seiten herauslachen, und war ganz nett. Also es gab Glühwein, es war dann so ein Foodtruck, wo da was Essen gab, und dann hat man eine kleine Runde drehen können durch den Park und sich so diese fast fertigen Installations anschauen können.
Warst du auch dabei?
Ich war tatsächlich auch dabei, bin sogar auf dem Foto. Bin ich sehr stolz drauf, bin dort mit dem Philipp Gamper, also mit dem Swarovski-Marketing-Chef, verewigt auf dem Foto. Das ist meiner Meinung nach ästhetisch sehr, sehr, sehr wertvoll.
Ausgezeichnet, ja. Ich glaube, besser wird es nicht mehr.
Nein, doch, es war dann noch besser, weil ich bin nach dieser Eröffnung dann weiter zur Vorstellung oder glaube ich sogar zur Jubiläumsfeier der Tiroler Heimatblätter. Die erscheinen halbjährlich, glaube ich. Und der mal war die Jubiläumsausgabe. Und da wir da mit dem Podcast erwähnt sind, auf diesem Wege, vielen Dank dafür, bin ich dort eingeladen gewesen, hingegangen und habe dann einen Vortrag gelauscht. Was ist Heimatschutz? Was sind die Heimatblätter? Das war ganz spannend.
Okay. Ja, das ist gewaltig. Wer hat uns da vermittelt? Das weiß ich ja gar nicht.
Wer uns damals vermittelt hat, also den Text geschrieben, hat ein ORF-Journalist namens Benedikt Kapferer. Der hat ja ein Buch herausgebracht über Radiogeschichte. Und das ist eben in diesem Heimatblatt quasi aufgearbeitet. Und da ist eben ein kleiner Exkurs dann Richtung Podcast. Und da sind wir erwähnt.
Ah, finde ich super. Vielen Dank, Benedikt. Echt, voll cool.
Absolut. Wir haben uns danach auch sehr angeregt unterhalten über verschiedene Themen, eben auch über den Podcast. Er ist, glaube ich, treuer Hörer, immer wieder, wenn es ausgeht. Letzte Folge, Fatih die Innsbruck, hat ja auch er angestoßen mit seinen damaligen Artikeln. Also gibt es einen regen Austausch, wunderbare Geschichte.
Finde ich super.
Und auch spannend, eben Heimatschutz klingt ja gleich mal so wild und brutal, aber letztlich geht es um Heimatpflege, Sachen bewahren, drauf schauen, dass Dinge halt auch bleiben dürfen, ohne jetzt anderes auszuschließen. Und so gesehen machen wir mit dem Podcast ja auch eine Art Heimatpflege. Klingt unsexy, ist aber, glaube ich, eine schöne Funktion.
Absolut, ja. Finde ich gut. Vielleicht sollten wir uns nachher schon Richtung Geschichte orientieren. Was meinst du?
Sehr gerne. Nachdem du ja Feedback erhalten hast, du redest zu lang einleitend, streiten wir schnell zur Geschichte.
Es gibt da zwei Fraktionen quasi. Die anderen, die dieses Einblänkeln sehr gerne mögen und die anderen, denen nicht verstanden haben, dass man vorspulen kann zur Geschichte.
Ja, genau. Wir haben ja sogar Kapitelunterteilungen. Da kann man dann direkt zur Hauptgeschichte klicken.
Ja.
Insofern wäre es ja blöd, das Geblänkel wegzulassen, sonst könnten die, die es gern hören, nicht mehr hören. Andersrum können die, die es nicht hören wollen, es überspringen.
Also für jeden, was dabei, würde ich sagen.
So ist es. Ja gut, lieber Peter, du bist heute dran. Ich bitte um deine Geschichte.
Felix, ein bisschen aufwendiger, ein bisschen ein heikles Thema. Ein Thema, das ich eigentlich schon lange machen wollte, aber irgendwie immer wieder geschoben habe. Aber nachdem jetzt der Gregor Blohep seine Pressekonferenz am Brenner gemacht hat und da es sich da um sein neuestes Werk, oder besser gesagt das Werk der Volksschauspiele, die Feuernacht, handelt, habe ich mir gedacht, doch, jetzt ist es dann an der Zeit, auch dieses Stück Tirol in den Podcast zu schmeißen. Darüber hinaus haben wir ja schon viele Geschichten gehabt, von Maniago bis zu eben den italienischen Unruhen in Innsbruck, so um 1500, von dir bei der letzten Folge. Das sind alles sehr wichtige Bausteine um
1890.
Ja, um 1900.
Du hast 1500 gesagt.
1500?
Ich wollte es nicht
berichten. Ah, danke für die Korrektur, ja, 1900. Oje. Life is life. Aber es sind ja, wie gesagt, alles wichtige Bausteine, die sich eben um dieses Thema ranken. Man will es ja kaum glauben, aber das ist immer noch so präsent. Und wenn ich sehe, dass der Andreas Hofer Bund am 11. Oktober diesen Jahres die Brenner-Autobahn sperren wollte, weil er eine Verletzung der österreichischen Schutzpflicht gegenüber Südtirol gesehen hat und nach ihrer Meinung die politische Ignoranz von der Bundesregierung, des Außen- und Innenministeriums aufzeigen wollte. Die Blockade ist ihnen nachher nicht gelungen. Ich glaube, aufgrund von verkürzten Vorlaufzeiten hat man ihnen die untersagt. Aber es gibt eine Kunstinstallation am Brenner und die gibt es noch bis Ende November mit einem riesigen Plakat mit dem Titel Grüß Gott und willkommen im wiedervereinten Tirol. Also nach wie vor sehr präsent, nach wie vor gibt es gewisse Kreise, die da die Wogen immer noch hochgehen lassen. Aber jetzt ein bisschen zu den Hintergründen. Stell dir folgende Szene vor. Es ist kurz nach Mitternacht. Es ist die Nacht vom 11. auf den 12. Juni 1961. Leise, überall ist Stille. Aber die Stille ist trügerisch. Denn unter der Oberfläche brodelt es. Und es brodelt ganz extrem. Weil seit Jahren gibt es eine politische Frustration und ein Gefühl der kulturellen Bedrohung. Die Gespräche der Politik, die diplomatischen Noten zwischen Rom und Wien, die ganzen Demonstrationen, alles hat nichts genutzt, alles ist gescheitert. Ab jetzt kracht's. Oder ab jetzt bumst's. Plötzlich praktisch synchron durchbrechen Dutzende Explosionen die Nacht, vom Brenner bis Salon, von den Dolomiten bis zum Finchgau. Es ist kein einzelner Anschlag, es ist eine koordinierte Aktion von einem riesigen Ausmaß. Quer durchs ganze Land fallen die Hochspannungsmasten, die als Symbole für die italienische Infrastruktur und der Industrie gelten. In einer Nacht werden 37 Strommasten in die Luft gesprengt, ein spektakulärer Schlag, der später als die Feuernacht in die Geschichte eingehen wird. Diese Nacht katapultierte das sogenannte Südtirol-Problem mit einem Schlag in die Weltpresse. Das unmittelbare Ziel war klar: die Zerstörung des Stromnetzes, besonders die Unterbrechung der Versorgung der Bozner Industriezone, die für viele Südtiroler sowas wie ein Symbol der staatlichen geförderten Zuwanderung und somit ja, vielleicht sogar so eine Art Kolonialisierung war. Auch wenn das Ziel eines vollständigen Blackouts nicht erreicht worden ist, so ist das politische Hauptziel massiv übertroffen worden. Die Welt schaut auf einmal auf diesen Konfliktherd im Herzen von Europa. Ein Zustand, wo jetzt Rom auf einmal gezwungen war, sich mit dieser Krise ernsthaft auseinanderzusetzen. Aber bevor noch irgendein politischer Effekt überhaupt greifen konnte, war das gesamte Narrativ des Befreiungsausschusses Südtirol, also das ist diese Südtiroler Widerstandsbewegung, eigentlich schon für immer geschädigt. Die erklärte Philosophie von diesen BAS-Gründern war nämlich, den politischen Widerstand ausschließlich durch Sachbeschädigung zu führen, unter strikter und unbedingter Schonung von Menschenleben. Und trotz dieser klaren Spielregeln ist es am ersten Morgen nach der Feuernacht zu einer menschlichen Tragödie gekommen. Der Giovanni Postal, das war ein Straßenarbeiter aus Salon, der hat bei einer Kontrollfahrt in der Saloner Klause einen verdächtigen schwarzen Gürtel an einem großen Baum entdeckt. Und der hat eigentlich in der Nacht explodieren sollen. Da hat nachher der Baum wie eine symbolische Schranke, wie so ein Grenzschranken, zugehen sollen. Und das Ganze ist leider schiefgegangen, weil durch einen Versager im Zündmechanismus ist die Ladung gar nicht detoniert, sondern erst am Morgen, wie der Postal dann versucht hat, diese eigenhändig zu entfernen. Er ist dabei umgekommen. Und Postals Tod lieferte natürlich dem italienischen Staat sofort die entsprechende Rechtfertigung. Der BAS, also die sich als Befreiungsbewegung ohne Blutvergießen definieren wollte, wurde nun offiziell zur terroristischen und separatistischen Organisation eingestuft und gewisse italienische Kreise haben natürlich diesen Tod sofort instrumentalisiert, um den BAS als Ganzes als Mörder hinzustellen. Und dieser Moment markiert da den Übergang von einem geplanten Sabotageakt hin zur Rechtfertigung für die Italiener für eine wirklich brutale und militärische Repression. Um die Geschehnisse besser zu verstehen, die zur Feuernacht überhaupt geführt haben, muss man sich auch diese politische Sackgasse, in der sich Südtirol in dieser Zeit befunden hat, anschauen. Ich hole ein bisschen aus, aber ich hoffe nicht zu lang. Nach dem Verlust des Ersten Weltkriegs, das wissen wir, ist Südtirol und Trient zu Italien gekommen und somit kam es einfach zur Trennung des über Jahrhunderte politisch und kulturell zusammenhängenden Gebiets. Ursprünglich hat man vielleicht gedacht, also nach dem Ersten Weltkrieg, ja, das ist jetzt was Kurzfristiges, es war gar nichts geregelt, was jetzt mit der deutschsprachigen Bevölkerung und so weiter, was das für Konsequenzen hat. Aber entscheidend war, mit der Machtübernahme von den Faschisten unter Mussolini Anfang der 20er Jahre hat sich alles geändert. Alles wurde italienisiert. Die Schulen, die Behörden, die Ortsnamen, alles Deutsche hat weg müssen. Deutsch wurde auch nur mehr geheim unterrichtet. Es gab zwar politische Initiativen, also da bei uns, es hat sogar eine Volksabstimmung in Tirol gegeben, dass man sich Deutschland anschließen sollte, also in die 20er Jahre, wo man gehofft hat, wenn man mit einem großen Partner zusammen ist, wie Deutschland, dann hat man vielleicht wieder die Möglichkeit, Südtirol einzuholen. Aber das hat überhaupt keine Grundlage gehabt. Also das ist auch bei den Siegermächten vom Ersten Weltkrieg überhaupt nicht verankert gewesen. Und damit war das ja fast Alibi und das Ganze war zum Scheitern verurteilt. Mit dem Anschluss Österreichs an Hitler-Deutschland haben nachher doch wieder viele geglaubt, aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt wird wieder verbunden, was zusammengehört. Aber ich glaube, das war noch weiter gefeilt. Der Hitler wollte eigentlich nie, zumindest nicht, zumindest sagen wir so, die politische Großwetterlage, glaube ich, war ihm viel wichtiger als wie ein paar, jetzt überspitzt es, ein paar Bergbauern da in Südtirol. Und mit der Option, also dieser aufgezwungenen Wahl 1939, entweder in Südtirol zu bleiben oder eben ins Deutsche Reich zu übersiedeln, war dann, glaube ich, auch jedem klar, dass das mit dem Zusammenführen von den beiden Landesteilen nichts mehr wird. Ist eh unglaublich da, dass Leute Haus und Hof alles verlassen, alles, was man sich ja über Generationen aufgebaut hat, sich da zu trennen und ein neues Leben irgendwo wieder anzufangen. Was glaubst du denn bei der Option, wie viel haben für eine Auswanderung gestimmt?
Das habe ich mal gewusst. Ich war zwei Vorträge auf der Uni zu dem Thema, habe es verdrängt.
90%. Es ist unglaublich, wenn man eben denkt, wirklich alles aufgeben zu müssen. Mit dieser hohen Anzahl, glaube ich, haben weder die Italiener noch die Deutschen gerechnet, aber gekommen ist es nachher eh anders. Und zwar einfach nicht in dem Ausmaß, weil einfach der Zweite Weltkrieg dazwischen gekommen ist. Schlussendlich waren es aber dann dennoch ungefähr ein Drittel, die damals ihre Sachen gepackt haben und vorwiegend in Nordtirol, aber auch in Vorarlberg und anderen Bundesländern in sogenannten Südtiroler Siedlungen ihre neue Heimat vielleicht nicht gesucht, aber zumindest gefunden haben. Nach der Kapitulation vom Deutschen Reich 1945 blieb Südtirol italienisch, weil Österreich war natürlich politisch genau in der Zeit handlungsunfähig. Da hat man wahrscheinlich andere Sorgen gehabt. Und die ganze Situation sollte durch dieses Gruber de Gasperi abkommen, haben wir letzte Folge gehört, von 1946 unter dem darin enthaltenen Autonomiestatut eigentlich geregelt werden. Das Abkommen sollte die deutschsprachige Minderheit schützen, doch die Umsetzung durch Rom war, ja, sagen wir mal, unzureichend. Zudem hat man auch dem Tiroler Außenminister, das war damals der Karl Gruber, offen vorgeworfen, dass er sich da über den Tisch ziehen hat lassen und einfach zu wenig für die Südtiroler rausgeholt hat. Aber auch das fast wurscht, weil Italien interpretierte das Statut sowieso als regionale, als kleine Autonomie, also nur dazu diese Parole los von Trient. Und dadurch, dass die italienischsprachige Bevölkerung eben auch in der Provinz Trient, dass es das auch umfasste, war das eigentlich wurscht, weil dadurch ist das Ganze sowieso verwässert worden und da war nicht mehr so sehr das Thema nach der deutschen Volksgruppe und so weiter. Also wie gesagt, das Ganze war eigentlich nie so aufgesetzt, dass man sagt, das war jetzt eine wirkliche Integration. Der Kern von dem ganzen Konflikt, besonders in der Zeit, liegt in dieser aktiven Politik der Majorisierung. Majorisierung heißt also, wenn man eine Stimmenmehrheit missbraucht, um eigene Zwecke zu erfüllen. Und Rom hat das ganz systematisch gefördert. Also zum Beispiel den Zuzug der Italiener in der Zeit in die Region. Das heißt so aktiv, dass es wirtschaftliche und soziale Maßnahmen gegeben hat, um das zu steuern. Also deutschsprachige Südtiroler, die hauptsächlich ja Landwirtschaft und so weiter tätig waren, die haben sich da in ihrer Existenzgrundlage bedroht gefühlt. Der Zugang zu den staatlichen Sozialwohnungen in den 50er Jahren, die da massiv gebaut worden sind, der ist ihnen verwehrt geblieben. Stattdessen haben das fast ausschließlich zugewanderte Italiener gekriegt. Auch der Zugang zu Arbeitsplätzen in schon einer wachsenden Industrie in Südtirol war für Deutschsprachige erschwert. Und diese Politik, diese Wirtschafts- und ja eigentlich demografische Politik, die ist dann als direkte Fortsetzung von dieser faschistischen Kolonialisierungspolitik empfunden worden. Die Verweigerung von Jobs und Wohnraum hat die Jungen zur Auswanderung gedrängt. Und wenn da mal die wirtschaftliche Existenz und diese gesellschaftliche Balance da drinnen fehlt, empfunden in einer gesamten Volksgruppe und die nachher noch durch staatliche Politik, wie soll ich sagen, untergraben wird, dann steigt natürlich die Frustration immens. Und in der Atmosphäre des politischen Scheiterns, ich glaube, das kann man schon so sagen, und dieser demografischen Bedrohung, da entsteht der Ruf nach Veränderung, klar. Und zwar in einer radikalen Form. Am 17. November 1957 markierte nach einem Sigmundskron einen Wendepunkt. Der Silvius Maniago, der hat da seine berühmte Rede vor 35.000 Leuten gehalten. Und der Sepp Kerschbaumer verteilte in der Zwischenzeit anonyme Flugblätter, die ein freies Südtirol forderten. Also ein Südtirol, war man sich nicht ganz einig, welchen Weg man wählt. Es gibt, wie soll ich sagen, konservativere Kräfte und aktivere Kräfte. Und damit man das ein bisschen einschätzen kann, auf den Flugblättern ist zum Beispiel das gestanden. Deutsch wollen wir bleiben und keine Sklaven eines Volkes werden, welches durch Verrat und Betrug unser Land kampflos besetzt hat und seit 40 Jahren ein Ausbeutungssystem betreibt, welches schlimmer ist als die einzigen Kolonialmethoden in Zentralafrika. Also man sieht schon, es ist sicher viel Energie in dem Ganzen. Und kurz darauf hat nachher der Sepp Kerschbaumer mit dem Aufbau des Befreiungsausschusses Südtirol begonnen. Die ersten Aktionen des Widerstandes, die waren am Anfang symbolisch, weil schon Mitte der 50er Jahre hat es eine Gruppe gegeben, das war die Stieler Gruppe, die hat Anschläge durchgeführt, um die europäische Öffentlichkeit auf die Situation aufmerksam zu machen, und die Italiener haben damals schon wahrscheinlich extrem reagiert, indem sie, dass sie sie verhaftet und teilweise auch schwer misshandelt haben. Jetzt fällt das Ganze noch in einer Zeit, wo es hat so eine zusätzliche ideologische Aufladung von dem ganzen Konflikt gegeben, weil genau da war die 150-Jahr-Feier vom Andreas Hofer Gedenkjahr. Wissen wir 1559, da war der Tiroler Aufstand gegen die Franzosen. Und diese Feierlichkeiten, nennen wir es einmal so, die haben gewirkt wie so eine massenpsychologische Aufrüstung. In Reden und in Flugblättern wurde explizit diese Verbindung, diese Analogie zwischen dem Kampf von 1809 und dem aktuellen Kampf gegen die italienische Fremdherrschaft gezogen. Und dieses historische Narrativ, das hat nach dem BRS den ideologischen Rahmen für seine Aktionen gegeben. Das Ziel verlagerte sich also vom gemäßigten Los von Trient hin zu einem radikal utopischen Ziel einer Grenzveränderung und der Selbstbestimmung los von Rom. Und das hat eigentlich den ideologischen Boden für die Feuernacht bereitet. Der Befreiungsausschuss Südtirol, der dafür verantwortlich war, war keine einzelne Organisation, sondern die hat unterschiedliche Charaktere und auch Taktiken untereinander vereint. Und zwei Männer, auf die möchte ich ganz kurz eingehen, weil die dabei als zentrale Figuren hervorstechen. Das eine war der Sepp Kerschbaumer, er war quasi der Stratege, der Organisator, und der andere war der Georg Klotz. Das war der Aktivist und eine Symbolfigur. Sepp Kerschbaumer ist 1913 in Fragat, das ist da bei Eppan, geboren und war der unbestrittene Gründer und der erste Chef von BS. Seine Stärke war die Organisation des Widerstandes. Er war die treibende Kraft, die diese lose Unzufriedenheit in eine strukturierte Gruppe kanalisierte. Sie haben die Feuernacht geplant und umgesetzt. Und der Kerschbaumer verkörpert auch den Übergang von diesem symbolischen Protest hin zur organisierten Sabotage gegen die staatliche Infrastruktur. Aber seine Rolle endete eigentlich schon wieder kurz nach den Aktionen, weil er ist im Zuge von einer massiven Verhaftungswelle, die auf die Feuernacht gefolgt ist, festgenommen worden. Er war einer von über 150 Aktivisten, die verhaftet worden sind und die auch, nennen wir es einmal so, aufgrund von nachweisbaren Berichten in der Haft einiges durchmachen haben müssen. Im Mailänder Prozess von 1964, da kann man schon von einem politischen Schauprozess reden, ist der Kerschbaumer nachher wegen der Organisation der Bombenanschläge zu fast 16 Jahren Haft verurteilt worden. Aber er ist dann nur ein paar Monate später schon gestorben, und zwar am 7. Dezember 1964 im Alter von 51 Jahren im Gefängnis in Verona an einem Herzinfarkt. Sein Tod, das war ein politisches Erdbeben. Also Kerschbaumers Schicksal nach den Foltervorwürfen im italienischen Staatsgefängnis verwandelten augenblicklich in eine Art Märtyrer für die Südtiroler Bevölkerung. Seine Beerdigung war riesig. Die war am 9. Dezember 1964. Das war ein nationaler Akt des Protestes, an dem auch 15.000 Leute oder sowas teilgenommen haben. Und Kerschbaumers Tod, der verfestigte nachher auch seinen Heldenstatus. Also vergleichbar mit einem Freiheitskämpfer. Und all diese Ereignisse, die radikalisierten nachher auch die jüngere Generation der Aktivisten, die jetzt das Gefühl gehabt haben, dass ein Kampf ist jetzt eigentlich unausweichlich geworden. Im Gegensatz zum Organisator Kerschbaumer war der Georg Klotz noch einmal eine ganz andere Liga. Der ist bekannt gewesen als der Jörg und der war für die kompromisslose, für die aktive Durchführung des Widerstandes. Vielleicht kann man sogar als Guerillakämpfer bezeichnen, der sich durch Verstecken, durch illegale Machenschaften und so weiter dem staatlichen Zugriff entzogen hat. Sein Fokus lag auf ganz spektakuläre Anschläge gegen Symbole, die den welschen Größenwahn repräsentierten. Dazu gehört die Sprengung von Duce-Denkmälern, von halbfertigen Wohnbauten, die für den Zuzug bestimmt waren. Und für ihn waren diese Aktionen alles Signale, um eben die Überlebensfrage der deutschen Volksgruppe aufzuzeigen. Klotz war nach einer langen Zeit flüchtig, war sicher zart. Er war ein Mann, auf den eine extrem hohe Prämie ausgesetzt war und er hat trotzdem den Kampf allein oder in kleinen Gruppen fortgesetzt und wurde so die Symbolfigur von dem fanatischen Widerstand. Seine Aktionen unterschieden sich von der Feuernacht wirklich, weil sie auf historische und demografische Symbole abgezielt haben, während der Kerschbaumer eben eher auf die wirtschaftliche oder auf die Infrastruktur eingreifen wollte. Und der Klotz wurde selber nachher beim Mordanschlag wahrscheinlich durch einen italienischen Geheimdienst schwer verletzt und hat sich da gerade und gerade, das war sicher abenteuerlich, mit einer Flucht nach Österreich retten können. Sein Freund oder Kollege, der Luis Amplatz, der ist bei dem Attentat ums Leben gekommen. Und er selbst ist dann auch in Österreich verurteilt worden und hat dann später ein zurückgezogenes Leben in Delfes im Stubaital in so einer Art Blockhütten weitergelebt und ist dann im Jahr 1976 gestorben. Beide Männer sagen auch gut diese unterschiedlichen Strömungen, die es eben nicht nur im BRS gegeben hat, sondern die wahrscheinlich auch durch die ganze Bevölkerung durchgegangen ist. Welchen Weg soll man denn wählen? Was ist denn wirklich der richtige Weg? Braucht es eine Freiheitsbewegung oder ist eine gute Autonomie auch schon okay? Also schwierig, das für alle zu beantworten. Aber das führt mich jetzt eh wieder zum Ausgangspunkt unseres Podcasts. Also die Feuernacht hat das Südtirol-Problem massiv in die in- und ausländischen Medien katapultiert. Die Reaktion von Italien war ein Massenaufgebot von Polizei und Militär, die Verhängung des Ausnahmezustandes, wirklich mitten in Europa, und wie gesagt, eine zache Repression und eine Verhaftungswelle. Einer von diesen BRS-Aktivisten, und zwar der Anton Kostner, der ist im Jänner in italienischer Gefangenschaft verstorben und man vermutet sehr schwer, dass das an Folgen von Folterungen war. Sein Tod und der vom Sepp Kerschbaumer und die verbreiteten Foltervorwürfe, die brechen nachher diese moralische Schranke der BRS-Führung. Keine Menschenleben zu gefährden. Die Südtiroler Bevölkerung sah im Kostner und im Kerschbaumer eben nachher die Opfer der staatlichen Gewalt und was die ganze Legitimität des italienischen Vorgehens nachher in Frage stellte und einfach zu einer immer weiteren Radikalisierung gefördert hat. Das war nachher wirklich eine Spirale, ein Kreislauf der Gewalt, der immer mehr eskalierte. Vor allem nach dem Jahr 1961. Zwar versuchte der BRS nach eigenen Angaben natürlich Menschenleben zu schonen, aber diese Linie ist immer dünner geworden. Spätere Aktionen wie die Sprengung von Strommasten bei einer Karabinierkaserne bei Sand in Taufers durch die Buschterabuben 1963 zeigen diese zunehmende Härte. Das war ganz knapp, dass es da nicht viele Todesopfer gegeben hat. Das war eher Zufall, weil die Sprengladung hängen geblieben ist. Und eben, ich habe es davor schon erwähnt, in der Zwischenzeit ist es eben auch zum juristischen Höhepunkt von der Phase gekommen, die bereits angesprochenen Meilen der Prozesse. Sie dienten dem italienischen Staat dazu, die Angeklagten als Terroristen zu verurteilen. Allein im ersten Prozess von 1964 waren 94 Personen angeklagt und vor allem wegen Mord oder wegen auf Anschlag auf die Verfassung. Und auch diese teils überhauten Urteile belegen, wie tief der BRS den italienischen Staat da getroffen hat. Aber dieser Prozess hat eine ungewollte Nebenwirkung gehabt. Er veränderte die öffentliche Meinung in Österreich massiv und zwang damit auch die Europäer, die Realität des Konfliktes anzuerkennen. Der ist dort, das kann ich nicht mehr wegleugnen. Es ist einfach eine Dimension erreicht, wo man was tun muss. Und gerade Österreich hat sich ja immer als Schutzmacht von Südtirol verstanden. Besonders damals der Bruno Kreisky in seiner Rolle als Außenminister hat versucht, Rom mehr Autonomie aufzuzwingen oder zusammen dahin zu bewegen. Und er war schließlich auch, der die Südtirol-Frage sogar vor die UNO nach New York gebracht hat. Und die Vollversammlung zwingt Italien tatsächlich zu Verhandlungen, aber die Aktivisten geht der Fortschritt nicht schnell genug. Und dieser gewaltsame Konflikt spitzt sich sogar bis Juni 67 noch weiter zu. Und als an der Porze schaute, das ist da an der Grenze zu Osttirol, 4 italienische Soldaten ums Leben kamen, ist der tragische Höhepunkt erreicht. Also es ist zwar nicht ganz klar, der Vorfall, die Urheberschaft, der ist nicht geklärt, aber er stellt den Höhepunkt von den Bombenjahren dar und veranlasste Österreich zu drastischen Maßnahmen, einschließlich eines Assistenzeinsatzes des Bundesheeres an der Grenze. Nach offiziellen italienischen Angaben verloren mindestens 14 oder 15 Angehörige von italienischen Behörden durch Anschläge ihr Leben. Wobei die Urheberschaft von BRS in mehreren Fällen auch umstritten ist. Aber es gab auch auf Seiten von den Südtirolern Todesopfer und Verwundete. Jetzt kommt was Paradoxes. Die Bombenjahre, obwohl durch Tod und Zerstörung geprägt, waren dann der Motor, dass eine politische Lösung in Gang gesetzt wurde. Die BRS-Aktionen, allen voran die Feuernacht, erreichten nicht das Maximalziel der Wiedervereinigung Tirols. Aber sie führten zu einem internationalen Druck, der Rom schlussendlich zum Handeln gezwungen hat. Die italienische Regierung sah sich nachher durch diese weltweite Aufmerksamkeit, die Massenprozesse und diese anhaltende Eskalation der Gewalt wirklich gezwungen, den Konflikt diplomatisch zu entschärfen. Das führte schließlich zur Errichtung dieser 19er-Kommission, die beauftragt worden ist, Maßnahmen zur Verbesserung des Autonomiestatuts auszuarbeiten. Ende der 60er Jahre stand somit das erste Mal eine wirkliche Autonomie im Raum, aber dafür musste der Terror ein Ende haben. Und der Wallnöfer und der Maniago, also die beiden Landeshauptleute, sprechen dann tatsächlich ein Machtwort. Die werden schon Kontakt gehabt haben mit den Gruppen A. Und es gibt das Zitat von Wallnöfer, der dann gesagt hat, aber jetzt möchte ich es nachher lassen. Und da wurde dann tatsächlich ein Riegel vorgeschoben und im Stillen mit laufenden Verhandlungen ist es dann erreicht worden, dass schlussendlich ganz viele der gewünschten Ziele erreicht worden sind. Genau gesagt waren es 132 Maßnahmen, die den Schutz der deutschsprachigen Bevölkerung garantieren sollten. Der lange Prozess der Kommission führte schließlich 1972 zum zweiten Autonomiestatut. Vielleicht kennt man es sogar besser als das Südtirol-Paket. Das Paket, dessen Streitbeilegungserklärung Österreich 1992 nachher abgab und das sicherte der deutschsprachigen Bevölkerung umfassende, also wirklich beispielhafte legislative und administrative Rechte. Also absoluter Sonderstatus. Und das hat die Grundlage geschaffen für das heute international anerkannte und robuste Autonomiestatut in Südtirol. Die heutige Provinz Südtirol, die stolz ihre auch, ja, wie soll ich sagen, Landessymbole, ihre Autonomiegeschichte pflegt, verdankt unter Umständen ihre heutige Stabilität und ihren Schutz der Gewalt der 60er Jahre, die dann erst eine politische Lösung unausweichlich gemacht haben. Es ist jetzt alles ein bisschen schwierig, aber die historische Entwicklung zeigt tatsächlich, dass ohne die schockierenden Anschläge und ohne die anschließende Krise hätte Rom wahrscheinlich keinen dringenden Anlass gesehen, von der ineffizienten Umsetzung dieses Pariser Vertrages da abzuweichen. Der Preis der Gewalt war extrem, aber die erzwungene Krise schuf wahrscheinlich den nötigen Hebel für erfolgreiche Verhandlungslösung. Ist es so? War somit Gewalt die Lösung? Ich lasse das jetzt einfach mal so im Raum stehen. Das Vermächtnis von Sepp Keilspamer, Georg Klotz und dem BAS ist heute wahrscheinlich gespalten, aber für eine ausgewogene Betrachtung des Konflikts unerlässlich. In Südtirol, insbesondere bei den Südtiroler Schützenbund oder beim Heimatbund oder sowas, da werden natürlich der Keilspamer, der Klotz und ihre Mitstreiter als Freiheitskämpfer in Ehren gehalten. Sie werden als Männer von Mut, Geradlinigkeit und Treue zur Heimat gewürdigt. Und ihre Gedenkfeiern sind immer noch ein Ausdruck der Erinnerungskultur, die den Widerstand als notwendiges Fundament der erreichten Freiheit sehen. Für den italienischen Staat und für die Familien der Opfer bleiben die BAS-Aktivisten Kriminelle, wenn nicht sogar Terroristen. Sie sind verantwortlich für den Tod vom Ostal angefangen, der ein unbeteiligtes Opfer war, sowie für getötete Angehörige von Militär- oder Sicherheitskräften. Diese historische Bewertung, die verlangt einfach, dass man diese Komplexität des Themas anerkennt. Das ist nicht einfach, das ist so vielschichtig, das ist so langwierig, das geht über Generationen. Das heutige Südtiroler Autonomiemodell, das eben dieses friedliche Zusammenleben ermöglicht, wurde auf dem Fundament von extremer Gewalt errichtet. Und die schmerzhafte Wahrheit ist wahrscheinlich, dass sowohl die BAS-Aktivisten, die dann Folter und Tod erlitten haben, als auch die staatlichen und zivilen Opfer den hohen Preis für eine politische Lösung gezahlt haben. Die Bombenjahre waren nicht der gewünschte Weg auf dieses Los von Rom, aber sie waren doch der erzwungene Weg zum erfolgreichen Paket und der heutigen Selbstverwaltung. Der Konflikt mag in der offiziellen Streitbeilegung diplomatisch beendet worden sein, aber die Erinnerung an die Feuernacht, an Keilspamer, an alle Opfer, die bleibt für mich schon eine ständige Mahnung an die hohen Kosten dieses Ringens um Minderheitenschutz und Selbstbestimmung. Ihre Geschichte ist schon ein Zeugnis dafür, dass politische Stagnation, man hat einfach damals nicht gehandelt, im Extremfall zur gewaltsamen Eskalation führen kann. Und andererseits, dass Vernunft und Entschlossenheit und auch auf die andere Seite zu hören, letztendlich den Weg für einen neuen politischen Konsens geebnet hat und uns heute ermöglicht, die Europaregion Tirol praktisch grenzenlos zu erleben. Und deshalb war meine Zusammenfassung ein bisschen mit der Feuernacht beginnend über den Konflikt, den Südtirol, auch Nordtirol, in den Jahren von 1950 bis 70 so durchlebt hat.
Tippitoppi, wichtiges Thema. Ab in die Reflexion.
Ein bisschen lang vielleicht.
Ja, das war ja auch eine lange Zeit. Gut, das war also ein großes Plädoyer für Gewalt, um politische Entscheidungen zu erzwingen.
Es ist ganz, also ich habe mir so schwer dann wirklich das aufzuarbeiten, weil das so den Eindruck erwecken könnte. Nur wenn man radikal sozusagen einmal einen Bumser macht, dann haucht der andere überhaupt zu.
Es ist halt auch so.
Es ist brutal.
Es ist halt so, aber es ist halt der falsche Umkehrschluss. Das heißt, nicht Gewalt ist die Lösung, sondern das heißt eigentlich, die Politik hat Verantwortung, den Menschen zuzuhören, den Problemen nachzugehen und Lösungen zu schaffen.
Ja, und man reagiert immer viel zu spät. Es ist ja nicht so, dass es mit der Feuernacht angefangen hat, sondern der Konflikt ist im Grunde genommen wahrscheinlich noch viel älter, als wir die Unruhen da, wahrscheinlich geht er einfach auf 1800 zurück, wo da im norditalienischen Bereich und so weiter diese Ressentiments angefangen haben. Aber man hätte dann schon wahrscheinlich von gewissen Seiten erkennen können, dass das Ganze ein Potenzial für Explosion hat. Gell?
Genau, deswegen Verantwortung dahin, wo sie hingehört, zur Politik. Das sind nämlich die Gremien, die entscheiden, wie die Spielregeln ausschauen, und die müssen Lösungen erarbeiten. Mhm. Also hinschauen, verdammt normal, und Lösungen präsentieren und nicht dann wundern, wenn es kracht.
Ja.
Das ist für mich relativ einfach eigentlich.
Nein. Aber wie gesagt, für mich war es nicht so einfach, weil es einfach so viele unterschiedliche Dimensionen hat. Es ist schwer zu greifen. Du hast viele Ereignisse, du hast viele unterschiedliche Persönlichkeiten, die da eine Rolle spielen, und du hast einen längeren Zeitraum. Und insofern hoffe ich, dass man das trotzdem ein bisschen greifbar jetzt gehört hat.
Du denkst schon. Aber eben, also nacherzählen schwierig, das stimmt, aber ich meine jetzt von dieser Beantwortung der Frage Gewalt ja oder nein, das ist relativ einfach.
Ja, ja.
Finde ich. Und deswegen müssen wir ja alle verurteilen, die in der heutigen politischen Groß- und Kleinwetterlage nichts anderes zu tun haben, als zu hetzen und weiter zuzuspitzen, weil die machen genau das und sind demnach Vollidioten.
Ja, absolut. Kann ich unterschreiben?
Kann man einfach einmal deutlich so sagen,
wie es ist. Nein, das ist so. Weil wir haben die Dinge alle schon mal durchlebt. Das hat es alles schon gegeben und so weiter. Und insofern, glaube ich, sollte man als Gesellschaft oder als politische Gesellschaft schon einfach einen Schritt weiter sein, um diesen Anfängen ein bisschen zu wehren.
So ist es. Gut.
Ja.
In diesem Sinne schreiten wir zum letzten, oder hast du noch was zum Ergänzen, oder bist
nein,
du soweit?
Nein, zum Ergänzen gab es so viel. Aber ich glaube, das lassen wir jetzt einfach so stehen. Man sieht, das ist so eine Geschichte, die ganz viele andere Geschichten streift. Wir werden immer wieder einmal einen Bezug drauf haben, denke ich, bei anderen Dingen. Und insofern bin ich froh, wenn wir das jetzt so abrunden können.
Das ist sehr gut. Ab und zu braucht man auch Mut zur Lücke, dass die Menschen sich draußen selbst Gedanken machen können. Zur Thematik schreiten wir zum letzten unserer drei Blöcke. Das ist der Blick in Experience Tirol. Die Show, die ist ja im Zentrum von Innsbruck Montag bis Sonntag besuchbar. Und auch bewertbar, wie auch der Podcast übrigens, auf diversen Plattformen. Lieber Peter, du hast die Ehre, eine Frage zu stellen in diesem Komplex Experience Tirol, die Show.
Ja, was gibt es da Naheliegenderes, als wir haben ja diesen Südtirol-Konflikt, nennen wir es mal so, auch in der Show zumindest einmal kurz verarbeitet. Wobei es bei uns eher um die Option gegangen ist, als wie den späteren, nennen wir es mal den Feuernacht-Konflikt. Aber ich kann mich erinnern, da ist ein ganz besonderer Schauspieler dabei. Kannst du dich erinnern? Wie war es?
Ja, ich finde es spannend, als wie wer das spielt, warum wir das so gemacht haben. Also wir haben ja in der Experience einen Raum, wo es rund um die Geschichte geht, wo wir eine Zeitreise machen mit unseren Besucher-Doppelpunkt-Innen. Und entsprechend haben wir uns auf ein paar Highlights konzentrieren müssen der Geschichte. Da kann man eh nur die großen Themen rausgreifen. Und wo man auch nach den sogenannten Freiheitskämpfen, dann beim Ersten und Zweiten Weltkrieg waren, war die Entscheidung relativ einfach. Wir wollen nicht wieder eine Schlachtszene zeigen, nicht wieder tote Menschen zeigen, und sind der Ebene tiefer gegangen und vielleicht ins Privatere. Was macht denn so ein Konflikt, so ein Krieg mit den Menschen? Und deswegen haben wir uns für diese Brüdertrennung entschieden, wo man eben auf dem kleinstmöglichen Nenner zeigt, was das mit Menschen macht. Eben diese Geschichte, ein Bruder bleibt in Südtirol und einer geht eben ins Deutsche Reich dann quasi damals. Und da haben wir diese Szene gezeigt, weil die halt einfach sehr menschlich greifbar ist und nachfühlbar ist. Und gespielt haben die Brüder, wir zwei. Warum? Aus Kostengründen. Das Studio und für die Aufnahme war in Berlin. Da kostet der Tag ein Schweinegeld. Und die Entscheidung, nochmal zwei Schauspieler zu bezahlen und mit nach Berlin zu karren für genau zwei Sätze, haben wir eben anders entschieden, haben selber gespielt.
Ja, ich glaube, das war ganz schön zusammengefasst.
Perfekt. In diesem Sinne bleibt uns in der Minute 45 nichts anderes, als uns zu bedanken fürs Zuhören, und wir freuen uns, wenn ihr uns gewogen bleibt und in zwei Wochen wieder reinhört. Ciao, ciao.
Danke, für euch.
Zum ersten Mal die 45 geknackt.
Ja, ja, das war lang.
Dafür geht jetzt Musik.
Jetzt sind wir bei animiert, oder?
Nicht deswegen.